Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Lauderpalast. Heute wie immer an meiner Seite der liebe Scherno. Ich bin der Niklas und heute regen wir uns mal ein bisschen auf über Kosten. Zumindest entnehme ich da so ein bisschen unserem Agendaplan für heute.
Ja, hallo auch von meiner Seite. Und ja, da kann man sich ja nur aufregen, wenn man die Kosten so sieht. Worum geht's konkret? Wie wir, glaube ich, schon mal erzählt haben, fahre ich ein Hybrid. Besser gesagt ein BMW 330e Plug-in-Hybrid. Das jetzt inzwischen seit März. Und ich muss sagen...
Also gar nicht so lange.
Nee, noch nicht so lange, stimmt. Aber trotzdem, in dieser kurzen Zeit hat mich dieses Auto echt zum Fan der Elektromobilität.
Was muss man jetzt mal dazu sagen, was wirklich erstaunlich ist, weil wir, keine Ahnung, gefühlt vielleicht 3 Monate vorher noch dieses ewige Streitthema zwischen uns hatten, dass du gesagt hast, was soll ich mit diesem scheiß Elektromobil?
Ja, das ist nicht ganz verkehrt. Aber auch, also gerade auch das Antriebskonzept von einem Hybrid hat mich sehr überzeugt, wenn man es richtig nutzt. Ich meine, klar, gibt auch die Leute, die holen sich das einfach nur bei günstigem Leasing, fahren es als normalen Verbrenner. Das ist meiner Meinung nach maximal schwachsinnig und am Ziel vorbei. Aber wenn man es wirklich richtig nutzt, dann hat sowohl die Umwelt als auch der eigene Geldbeutel etwas davon unter den richtigen Voraussetzungen. Ich fahre den Wagen größtenteils rein elektrisch, einfach weil ich zu Hause laden kann und mit den, sagen wir, um die 40 Kilometern, die ich dann schaffe, täglich zur Arbeit hin zurückkomme. Für den Sport reicht's auch. Worauf will ich hinaus? Das Laden. Also, ich lade manchmal öffentlich. Meistens, wenn ich irgendwie wo weiter weg unterwegs bin und halt der Akku nicht reicht. Ich weiß, okay, da wo ich bin, bleibe ich jetzt eh länger als eine Stunde stehen.
Oder vergessen hast du laden im Vorfeld?
Oder das kam selten vor, aber passiert, ja. Und ich muss sagen, jetzt, bisher war es immer so, es ist nicht günstig, aber es war mindestens mal eine Nullrechnung. Meistens hat sich aber trotzdem noch gerechnet, dass es billiger war, öffentlich zu laden, als zu sagen, okay, ich fahre mit dem Verbrenner. Und jetzt vor kurzem war ich in Oberhausen im Zentrum. Da bin ich echt fast hinten rüber gekippt. Also ich habe mich da eine Ladesäule angestöpselt, gucke aufs Handy und sehe, die wollen 89 Cent pro Kilowattstunde haben. Und das, also, nee, da ist einfach nur vorbei. Also wenn man das mal hochrechnet, 89 Cent, ich brauche für 100 Kilometer circa 20 kW. Das wären somit dann also nach Adam Riese, hier so schnell, 18 Euro. Ohne Ladeverluste, wenn man die auch noch reinrechnet, das sind mal fast 20 Euro für 100 Kilometer. Zum Vergleich, wenn ich das mit einem Verbrenner fahre, bin ich bei 12 Euro. Und da kann ich jeden verstehen, der sagt, eine Elektromobilität, da habe ich keinen Bock drauf, das ist viel zu teuer, ist es mittlerweile auch. Weil 89 Cent, gerade fürs langsame Laden, kommt ja auch noch dazu, das langsame Laden mit 11 kW, wenn man dann irgendwie an einem Hypercharger oder so geht, der 300 kW schafft, dann ist man da teilweise bei 90 Cent plus. Das ist dermaßen unverschämt teuer geworden. Ja. Das musst du einfach mal raus.
Weil ich jetzt 89 Cent schon echt, echt übel finde, ne? Also, ich weiß jetzt nicht, was zahlst du so an einer normalen Ladestation, die jetzt nicht verteuert ist?
Ja, das ist ja das Problem, die gibt es nicht mehr. Die haben alle Anbieter, haben den Preis angezogen. Die sind alle so zwischen 79 und 89 Cent. Vor ein paar Monaten noch, da hat man so 40 Cent gezahlt. Aber die haben den Preis mal mehr als verdoppelt.
Aber wo kommt das her? Also, wenn ich jetzt einfach mal vergleich den Hausstrom gegenüberlege, also was jetzt der einzige Strompreis ist, den du ja vergleichen kannst.
Ja.
Und da bin ich, stand jetzt, weil ich tatsächlich vor ein paar Tagen meinen Stromanbieter gewechselt habe, bei einem Arbeitspreis von 28 Cent. Wenn ich das mal gegeneinander lege, ist das jetzt ja eine riesen Lücke zwischen. Klar, bei so einer Ladesäule, du musst halt auch so ein bisschen gucken, dass du die Betriebskosten von dem Ding wieder reinkriegst, ne? Aber das ist ja trotzdem mehr als das Doppelte am Arbeitspreis.
Das steht im Kalender.
Kann es ja nicht sein. Ja. Den Strom produziere ich ja mal so oder so. Also der Strom, den ich produziere, ist ja nicht teurer, ob ich ihn jetzt in einen Haushalt schicke oder ob ich ihn in diese Ladestation schicke. Das ist ja derselbe Strom am Ende des Tages.
Behaupte mal, die werden garantiert Industriestromverträge haben. Das heißt, die werden wahrscheinlich nochmal deutlich weniger zahlen als so jetzt eine Privatperson.
Zum Beispiel das. Oder es gibt ja auch diverse Ladesäulen von Firmen, die auch Stromerzeugnisse machen. So, die haben dann ja sowieso nur den Produktionswert.
Ja. Also gerade so als Gelegenheitslader ist das echt unverschämt teuer. Kann zwar bei vielen Herstellern oder Ladesäulenbetreibern dann auch so Verträge abschließen, dass man irgendwie monatlich eine Grundgebühr zahlt und dann wird es günstiger, in Anführungsstrichen. Aber es ist halt immer noch teuer und man bindet sich halt damit dann. Also für so Gelegenheitslader wie mich, sage ich mal, lohnt sich das nicht.
Das ist halt eigentlich ist das voll die Idee für so einen Schwarzmarktverkauf. Wenn du ein Haus hast mit einer Einfahrt oder einen Parkplatz hast, der in der frei ist, ne? Packst da eine Wallbox hin, die an den Hausraum angeschlossen ist und bietest Leuten, die in der Nähe parken, da an zu laden, nimmst dann von denen irgendwie, keine Ahnung, 30 Cent, lässt das über den Hausstrom laufen, das ist günstiger, dann machst du sogar noch Gewinn am Ende des Tages damit.
Ja, das ist, da gibt es sogar eine App für, das ist tatsächlich nichts.
Achso, ja, Mensch. Ich hätte mich auch gewundert, wenn da niemand auf diese Idee gekommen wäre. Ne? Aber das ist eine App für GPL, nie gedacht.
Gibt jetzt nicht so viele Leute, die das hier in der Umgebung, im Ruhrgebiet anbieten, aber ja doch, das gibt's.
Du weißt auch, die Frage ist, oder ich mal die Frage in den Raum stellen wollen würde, wie groß ist überhaupt im Ruhrgebiet der Anteil an Elektrofahrzeugen?
Da habe ich keine Zahlen zu. Also,
ja, Zahlen habe ich auch nicht, aber jetzt mal.
Ja,
gefühlt?
Gefühlt werden es immer mehr. Gerade auch so, wenn man sich da mal so die Auslastung der Parkplätze und so anguckt oder auch so einfach im Verkehr mal guckt, wie viele Autos ein E drauf haben. Aber klar, der Großteil ist immer noch Verbrenner.
Ja, also, dass es immer mehr wird, ist ja auch irgendwo verständlich. Ne? Oder zumindest bei den Hybridfahrzeugen. Die sind ja teilweise schon sinnvoll. Aber wenn du jetzt einfach mal das Ruhrgebiet so als Region betrachtest, ne, nicht besonders wohlhabend, infrastrukturell meistens eigentlich eher so ein paar Jahrzehnte zurück, könnte ich mir vorstellen, ne, das ist jetzt reine Vermutung meinerseits, aber ich könnte mir vorstellen, dass du im Vergleich mit anderen Regionen hier einen vermeintlich geringeren Anteil an Personen hast, die bereits sich dem Thema Elektromobilität in dem Maße gewendet haben und dementsprechend dann vielleicht auch tatsächlich halt gar nicht so viele Fahrradanbieter gibt, die das anbieten können. Zumal du ja einen Parkplatz oder eine Einfahrt brauchst. Ne? Also ich glaube, ballungsraummäßig hast du ja hier auch relativ viel Mehrfamilienhäuser. Da hast du ja gar nicht immer unbedingt die Möglichkeit, sowas überhaupt dir selber hinzustellen. Also ich beispielsweise, ich könnte das ja auch nicht. Ich habe zwar eine Garage und einen Freiluftparkplatz. Beide Sachen sind aber nicht direkt am Haus, sondern halt ein bisschen abseits. Das heißt, ich habe hier nicht mal die Möglichkeit, oder auch der Vermieter hätte nicht mal eben die Möglichkeit, hier irgendwann auf einem von den beiden Parkplätzen eine Wallbox hinzusetzen, weil die Erdarbeiten dafür einfach enorm krass wären.
Ja, das ist, glaube ich, auch so aktuell ist das Thema Elektromobilität eigentlich für jeden uninteressant, der nicht zu Hause laden kann. Weil, also, na, du, bei dir weiß ich es ja jetzt, du hättest ja die Möglichkeit, beispielsweise auf der Arbeit zu laden. Da stehen ja mehr als genug Ladesäulen, aber die sind
ja
einfach dermaßen teuer. Das
exakt. Also, ich kenne die Preise nicht. Ich habe, weil kein Fahrzeug, mit dem ich das testen könnte. Aber da wir ja durchaus Kollegen habe, die das schon mal getankt haben, und sich danach sehr aufgeregt haben über die Preise, geht das dann in eine sehr ähnliche Richtung wie halt da beim Centro. Und ja, okay, ich könnte dann da laden und das, tendenziell steht mein Auto da täglich auch lang genug, damit es voll werden würde. Aber da werde ich ein halbes Vermögen los. Also dann lohnt sich das auch nicht so richtig, behaupte ich mal.
Das ist meiner Meinung nach das Problem, was die Elektromobilität jetzt als allererstes lösen muss. Oder wo ich auch irgendwo die Regierung in der Pflicht sehe, einfach da einzugreifen. Weil klar, Wirtschaft und so, aber.
Du müsstest das eigentlich, also mal von einem anderen Punkt betrachtet, jetzt mal weg vom Hybrid rein zu einem Vollelektro, ne? Wenn du es schaffen würdest, ein Elektroauto zu produzieren, das eine vernünftige Reisereichweite hat, jetzt mal unabhängig davon von den Wetterbedingungen, die draußen herrschen, ne? Und was dann halt auch so einen Preis anbietet, dass sich Normalverdiener das Auto leisten können und das Ding dann nicht 100.000 Euro kostet. Dann, ja, okay, dann wäre ich vielleicht sogar noch bereit, die 89, 90, vielleicht sogar 95 Cent zu bezahlen, weil es halt immer noch deutlich billiger wäre, als zu tanken.
Hey, aber wäre es nicht.
Naja, wenn, ja, kannst wahrscheinlich also, schon nicht mit Liter vergleichen, ne?
Nee, also wie gesagt gerade, wenn ich 100 Kilometer elektrisch öffentlich lade, bin ich so bei 20 Euro. Wenn ich mit Benzin fahre, bin ich so bei 12, 13 Euro. Also du bist halt fast doppelt so teuer, wenn du öffentlich lädst.
Ja gut, aber dann machen wir die Rechnung anders auf. Hättest du vernünftige Reisereichweiten und hättest du vernünftige Fahrzeugpreise, hättest du mehr Leute, die auf Elektro gehen würden, hättest du mehr Leute, die an Ladesäulen Auto laden. Heißt, du bräuchtest eine kleinere Marge, um deine Betriebskosten reinzukriegen, weil du über die Masse halt mehr einnimmst. So. Das Problem ist aber.
Also, ich behaupte nein, weil guck dir die Tankstellen an. Die haben genug Marge. Trotzdem sind wir hier haben wir hier die teuersten Tankstellen.
Ja, ich sage dir, du kannst es. Das heißt nicht, dass die Anbieter das machen. Am Ende des Tages sind sie alle auf ihren bestmöglichen Profit aus, damit deren Geschäftsführer und Vorsitzende sich riesige Prämien am Ende des Tages einstreichen können. Anderes Thema. Aber jetzt mal einfach nur rein von der Theorie. Du könntest damit halt theoretisch mit der Masse den Preis drücken. Oder ne, den Betriebskosten auf mehr Leute aufteilen und somit halt die mal, also den Anteil schrumpfen. Also.
Theorie, ja.
Was ja aber schon gar nicht funktioniert, weil du mit der Reichweite gar nicht so weit kommst.
Ja, das finde ich ein sehr, sehr schwieriges Argument. Also das höre ich öfter von Leuten, die noch nie Elektro gefahren sind. Und die sagen halt immer, ja, die Reichweiten, die müssen jetzt besser werden. Ich fahre ein Auto, das hat, wie gesagt, eine elektrische Reichweite von unterm Strich 40 Kilometer und ich komme damit super hin. Jetzt will mir der Großteil der Leute sagen, die kommen mit einem E-Auto, das 350, 400 Kilometer schafft nicht hin. Also, come on.
Nicht, wenn ich reise. Also, klar, ja. Im Alltag hier gar kein Thema. Aber wenn ich halt 2-3 Mal irgendwie in den Süden Deutschlands fahre oder so und dann meine Reisezeit fast verdoppelt, dann ist das ein sehr großer Minuspunkt, der für mich dagegen spricht.
Ja, aber verdoppelt ist halt auch übertrieben, weil moderne E-Autos, wenn du damit am Hypercharger gehst, du hast von 0 auf 80%, macht ein gutes, modernes Elektroauto in 20 Minuten. Und wenn du jetzt 300 Kilometer abgerissen hast und du willst mir sagen, du musst nicht mehr auf Klo oder willst dir einfach mal 10 Minuten die Beine vertreten, dann machst du daraus halt eine 20-Minuten-Pause und kannst wieder die nächsten 350, vielleicht auch 400 Kilometer abreisen, je nach Auto.
Wenn ich mir die Ersparnisse der letzten 10 Jahre zusammenkratze und jegliche Notgroschen auf den Tisch lege, dann kann ich mir ein modernes E-Auto leisten, das das kann. Das ist richtig.
Gut, bei dem Thema Preis gebe ich dir recht. Die sind aktuell noch zu teuer, ja. Ja, es liegt halt, oder ist halt auch einfach der Punkt, die Marge, ne? Du hast halt noch nicht so viele E-Auto-Käufer, dementsprechend ist halt noch ein recht klein Gebrauchtwagenmarkt. Und was halt auch ganz klar die Hersteller sich fortwerfen lassen müssen, ist, die haben halt erstmal angefangen, ihre teuersten Flaggschiffe zu elektrifizieren. Egal ob Audi, ob BMW, ob VW, schieß mich tot.
Die haben halt erstmal nehmen. Also
was?
Kannst auch Kia nehmen. Selbst die Modelle, die Kia jetzt rausgebracht hat, dem Kia EV6, 7, wie auch immer sie jetzt mittlerweile heißen, die sind ja auch nicht preisgünstig.
Aber welche günstigen Autos hast du heute noch? Also, selbst ein Golf kostet über 20.000, 25.000 Euro. Also, Golf, den du vor ein paar Jahren noch für 15.000 gekriegt hast.
Ja, die Autopreise, also da gebe ich dir recht, die Autopreise haben sich grundsätzlich einfach dermaßen in Richtung katapultiert, dass es enorm ist. Aber halt der Sprung zwischen, oder die Differenz zwischen was mit Verbrenner gestiegen ist und welche Preise sich für Elektroautos aufrufen, ist halt doch nochmal enorm. So, und ja, jetzt, ne, jetzt sagst du, naja, es gibt halt auch wenig, also es gibt noch weniger Käufer für den Elektromarkt. Mit mehr Käufern würde sich das auch nochmal, also, ne, könnte sich auch nochmal vieles ändern. Dann so eine gleiche Theorie-Richtung, wie ich gesagt habe, naja, mit mehr Leuten, die an E-Leute-Seilen tanken, kannst du die Betriebskosten minimieren. Aber auf der anderen Seite, du schaffst ja auch keinen Anreiz, dass es mehr Leute auf Elektro umsteigen.
Das ist also, halt auch das Problem, ja.
Ne? Es gibt von der Regierung keinen wirklich nennenswerten Anreiz, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Das Laden in der Öffentlichkeit ist mal so, mal so. Du kannst Glück haben, du kannst Pech haben, dass am Ende des Tages sogar teurer ist. Die Möglichkeit, zu Hause zu laden, wie gesagt, die hat halt faktisch im Zweifelsfall einfach nicht jeder. Ich behaupte, die wird wahrscheinlich sogar einen Großteil einfach nicht haben.
Halb Deutschland ja, also, wohnt nicht im Eigenheim. Ja.
Übrigens, mal komplett random Side-Fact, wir haben in Deutschland knapp 41 Millionen Haushalte. Warum ich das weiß? Weil ich die Zahlen jetzt gegoogelt habe. So. Ne? Aber deswegen, also es ist halt, du schaffst keine Anreize, also gibt es weniger Leute, also ist auch das Tanken schwierig. Und dann mag die Elektromobilität vielleicht umwelttechnisch noch so sinnvoll sein, aber sie funktioniert halt einfach in der Umsetzung Stand jetzt nicht so richtig.
Ja, also das kann ich ja absolut nachvollziehen. Ich wäre also an für sich her von dem Gedanken her, mir als nächstes ein rein elektrisch zu holen, bin ich echt angetan. Aber wenn sich bis dahin die Preise des öffentlichen Ladens nicht bessern, würde ich wieder mindestens mal zum Hybrid greifen.
Ja, ich glaube, Hybrid wird der Way to go. Also ich habe auch gesagt, dass mein jetziges Auto, also der Skoda, der ist jetzt 2,5 Jahre bei mir. Der hat noch einige Jahre vor sich im Idealfall. So, und ich hatte damals mal gesagt, das soll der letzte Verbrenner sein, den ich mir hole. Mittlerweile bin ich halt auch dabei, dass ich sage, naja, ob es der letzte Verbrenner, also richtiger Verbrenner, wird, sagen wir mal, hingestellt, weil rein Elektro, aber zumindest ein Hybrid wird es wahrscheinlich werden. Weil, ja, und da bin ich wieder bei dir. Dann, ich glaube, jetzt die neueren Modelle haben dann sogar 60 Kilometer Reichweite.
Tatsächlich ist eher so 100, 120 der Standard
mittlerweile. Ja, so. Ja, das reicht für, keine Ahnung, wir haben im Schnitt, glaube ich, 52 Kalenderwochen im Jahr. In, ich sag mal, 35 davon ist das ausreichend, dass ich wahrscheinlich den ganzen Tag sogar mit dem Elektromotor fahren könnte.
Locker, überleg, 100 Kilometer, das fährst du am Tag nicht. Nicht mal an zwei. Wenn, also jetzt zumindest deine Arbeit in die Stecke.
Deswegen sage ich ja, in der Mehrheit der Wochen, ne, wird das funktionieren, aber da ich ja durchaus auch mal sehr regelmäßig das Ruhrgebiet verlasse in Richtung Rheinland, sammle ich dann doch an einigen Tagen mal etwas mehr als 100 Kilometer.
Ja, da ist ja dann im Verbrenner.
Ja, genau. Wobei mit 100 Kilometern, wenn du vernünftig fährst, kommst du dann sogar wahrscheinlich plus minus zumindest dahin. Dann müsstest du da wieder laden, aber anderes Thema. So. Aber dann würde bei mir die Thematik wieder bleiben, dass ich hier zu Hause nicht laden kann. Das heißt, ich müsste jedes Mal gucken, okay, ist jetzt wieder leer, also muss ich wieder irgendwo hin, um ihn aufzutanken. Keine Ahnung, ich habe einen Arbeitsweg von rund 20 Kilometern, eine Strecke, so, das heißt, ich fahre mindestens 40 Kilometer am Tag. Das heißt, ich müsste ja mindestens alle anderthalb Tage, jetzt mal ausgehend von 60 oder so, oder ausgehend von deinen 40, ich müsste ja jeden Tag laden. So, das kann ich hier zu Hause nicht, also müsste ich mir jeden Tag eine Ladesäule suchen, die dann ja noch frei sein muss. In der Hoffnung, dass es dann eine ist mit einem Preis, der nicht komplett übertrieben ist.
Also ich behaupte mal, wird der Staat Subventionen hier auf, was heißt Subventionen, Kaufprämien geben und Leasingprämien plus die Ladekosten einfach mal in den Griff kriegen, dann hätte man schon dermaßen viele Anreize geschafft. Das Fahren eines E-Autos muss günstiger sein als das Fahren eines Verbrenners. Also da darf dafür keine Diskussion vorbei. Das ist ein Unding, die aktuellen Zustände. Und ich behaupte, sobald sich das verbessert, wird sich die Elektromobilität auch von ganz alleine nach und nach Stück für Stück durchsetzen.
Ja, das halte ich sogar für denkbar. Ja, gut, brauchst du halt bald mal. Anderes Thema.
Yes.
Aber wir bleiben bei Kosten.
Oh.
Und wir bleiben bei etwas, wo ich letztens kurz schlucken musste und mich dann auch persönlich sehr darüber aufgeregt habe. Und zwar habe ich tatsächlich vor einigen Wochen meine Nebenkostenabrechnung für 2023 bekommen. Ja. Ich muss mal dazu sagen, ich wohne jetzt seit 2019 hier in dieser Wohnung. Ja, seit Mai 2019 wohne ich in Essen. Und ich habe bisher jedes Jahr eine Rückzahlung bekommen, die lag so zwischen 600 bis 800 Euro. Je nachdem, immer ein bisschen davon abhängig, ob es ein kaltes Jahr war oder ob es eigentlich ganz so kaltes Jahr war. Und jetzt habe ich mich in diesem Jahr, ich weiß, kriege die Nebenkosten in Abrechnung immer so Ende September, Anfang Oktober, habe ich mich auf dieses Jahr wieder so drauf gefreut, nach dem Urlaub. Urlaub war ja Anfang September, in den nächsten Wochen gibt's einmal kurz Fat Money, hast du den Urlaub anteilig wieder zurück. Super Sache. Und jetzt kam vor ein paar Wochen die Nebenkostenabrechnung und ja, ich habe immer noch Geld zurückbekommen, aber nur noch 300 Euro. Und dann habe ich mir den Verbrauch angeguckt. Und mein Verbrauch ist, natürlich gibt's immer ein bisschen Schwankungen, ne, aber jetzt mal so über den Daumen gepeilt, ist derselbe als in den Vorjahren. Der einzige Grund, warum ich so deutlich weniger Geld zurückkriege, sind gestiegene Heizkosten.
Aber waren die Preise letztes Jahr nicht schon wieder zurückgegangen?
Nee. Also zumindest, das muss man sagen, es ist ja auch sehr davon abhängig, was du für einen Energieträger hast.
So, ja, ich bin jetzt einfach mal von Gas ausgegangen bei dir.
Genau. Ja, genau. Aber ich hab Fernwärme.
Ah.
Und bei Fernwärme ist es nicht so. Fernwärme ist deutlich teurer geworden. Und das heißt, ich bin immer noch in einer sehr komfortablen Lage, ne? Also das muss man auch nicht vergessen. Ich habe immer noch Geld zurückbekommen und 300 Euro sind damals 300 Euro, ne? So ist das nicht. Aber es gibt jetzt auch durchaus andere Haushalte, die vielleicht nicht in der Situation sind, in der ich bin. Und wenn du dann damit rechnest, dass du jetzt vielleicht sogar eine Nachzahlung kriegst, die dann relativ hoch ist, weil wir reden über eine Differenz von 300 bis 400 Euro.
Ja, das ist schon krass. Das
ist dann schon heftig. So, und jetzt wird es sogar so sein, dass die Fernwärme in der nächsten Nebenkostenabrechnung wahrscheinlich sogar noch mal teurer sein wird, wie jetzt auf der diesjährigen Nebenkostenabrechnung. Das heißt, nächstes Jahr könnte es sogar mir passieren, dass es eine Nullrechnung wird. Im schlimmsten Fall müsste ich sogar vielleicht einen kleinen Betrag nachzahlen, aber gehen wir mal von einer Nullrechnung aus. Und das heißt, innerhalb von 2 Jahren hat sich mein Puffer, der relativ groß war, einfach genullt. Einfach nur, weil Fernwärme teurer geworden ist.
60 Euro im Monat.
Und jetzt kannst du mir doch eigentlich nicht erklären, und ich hab nicht gegoogelt, ne? Gebe ich zu. Aber du kannst dir doch jetzt nicht ernsthaft sinnhaftig erklären, warum oder wieso die Produktion von Fernwärme so viel teurer geworden ist, dass diese Erhöhung wirklich gerechtfertigt wäre.
Tatsächlich letztens noch eine Doku drüber gesehen vor ein paar Tagen. Da ging es auch um Fernwärme und unverschämte Preiserhöhung. Ich glaube, da war es zur Corona-Zeit. Die hatten einfach just for lol die Preise erhöht. Und das war halt richtig krass. Und da hatten dann auch Leute gegen geklagt und dann am Ende recht bekommen, weil Fernwärmebetreiber dürfen die Preise nur in einem bestimmten Rahmen erhöhen, weil du hast ja als Endverbraucher nicht die Chance zu wechseln. Du kannst ja jetzt nicht sagen, ey, ich gehe zu E.ON oder so, weil du hast ja nur diesen einen Fernwärmeanbieter. Das bringt die halt in eine Monopolstellung und die dürfen die nicht ausnutzen.
Ja, das stimmt.
Gut, ob sie es jetzt bei dir schon tun oder nicht, das müsstest du wahrscheinlich am Ende einen Anwalt klären oder ein Gericht. Aber das, also 600 Euro in 2 Jahren, das ist geisteskrank.
Wenn ihr jetzt mal abwarten, ob es dann jetzt wirklich ja nächstes Jahr so kommt.
Ja, gut, aber auch schon 300
Euro. Nochmal dahingestellt. Genau, aber, ne, aber mal eben so 300 Euro, die plus minus fast vollständig einfach nur auf diese Preiserhöhung reingehen, das ist frech, finde ich persönlich.
Ja, also wie teuer das alles wird, das ist echt krass.
Sollen wir uns darauf, dass wir nächstes Jahr alle mehr Steuern zahlen dürfen?
Yay.
Ja, gut, alles stimmt ja gar nicht, aber...
Ja, die Freibeträge, die sinken hier. Einmal im Dezember und einmal zum nächsten Jahr.
Dafür dürfen wir alle mehr Krankenkassenbeiträge zahlen.
Ich kann sagen, die werden wahrscheinlich richtig übel. Die sollen ja echt stark steigen.
Also was sehen wir daraus? Alles wird teurer. Wir kriegen mehr abgezogen.
Am besten auswandern.
Ach, wir kaufen uns E-Autos für 70.000 Euro. Weil wir können ja uns ja leisten. Versprochen. So. Und mit diesem Wort zum Sonntag, das an der Mittwoch kommt, würde ich behaupten, sind wir am Ende für heute.
Eine sehr systemkritische Folge.
Eine sehr systemkritische Folge, ja. Was heißt Systemkritik, ne? Ja, doch.
Aber wir sind noch nicht in die Querdenkerschiene abgedriftet, also.
Ja, also sind wir weit von entfernt. Also das sind ja einfach nur offen bekannte Mängel, die wir hier gut tun.
Also, Olaf, denk dran, tu was dagegen, wenn du das hier hörst.
Und bei Sachen, die ans eigene Portemonnaie gehen, da werden die meisten sehr schnell sehr kritisch. Von daher.
Das stimmt.
In dem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.
Macht es gut, haut rein.